SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zur Spitzenreiterin. Eine kleine Erzählung von der Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison. Rezitativ heißt dieses kleine Stück, das von Tanja Handels für den Rowohlt Verlag ins Deutsche übertragen wurde. Eberhard Falke, die Autorin selbst, nannte den Text, wenn ich mich richtig erinnere, ein Experiment. Worin besteht das?
Ja, es ist ein Experiment. Man kann es auch eine Versuchsanordnung nennen. Es ist die Geschichte von zwei 8-jährigen Mädchen, die in ein Kinderheim eingeliefert werden, weil die Mutter der einen krank ist und die Mutter der anderen sich nicht um das Mädchen kümmert und stattdessen die ganze Nacht durchtanzt. Die eine sagt, meine Mutter ist krank, die andere sagt, meine Mutter tanzt gern. Und diese beiden Mädchen treffen sich dann im Verlaufe des Lebens noch ein paar Mal. Aber der Clou, nachdem sie gefragt haben, ist der, dass sie wie Pfeffer und Salz sind. So wird wörtlich gesagt. Das heißt, das eine Mädchen ist weiß, das andere ist schwarz. Und Toni Morrison hat diese Erzählung so angelegt, dass wir eigentlich nicht unterscheiden können, welches von den Mädchen schwarz und welches weiß ist.
Ja, uneigentlich auch nicht.
Perfekt.
Ja, das ist in der Tat der Witz. Also man hat keine Idee davon.
Naja, lieber Carsten Otte, natürlich uneigentlich insofern, man knackt natürlich an dieser Frage herum bei der Lektüre. Mit welchen Folgerungen auch immer. Aber es ist ja weitgehend gelungen, das unentscheidbar zu machen. Auch wenn ich zum Beispiel schon meine Ideen habe, wer es
wer was ist. Das werden wir dann wahrscheinlich gleich diskutieren. Aber bevor wir das weiter diskutieren, hören wir uns mal eine kleine Passage an. Also wir haben es gehört, die beiden 8-jährigen Twyla und Roberta, so heißen sie, die lernen sich in einem Kinderheim kennen, werden beste Freundinnen und treffen sich dann wieder. Doch sie sind sich irgendwie fremd geworden. Die Lesestelle setzt da ein, als sie sich dann mehr oder weniger zufällig begegnen und dann gemeinsam in ein Café gehen. Also, Isabel de Mey liest aus Rezitativ. Bitte sehr.
Wir mussten beide kichern. Richtig kichern. Und plötzlich mit einem Pulsschlag waren 20 Jahre weggewischt. Und alles stürzte wieder auf mich ein. Die großen Mädchen, wir nannten sie Gargirls, so hatte Roberta das Wort für die bösen, steinernen Fratzen an alten Kirchen falsch verstanden, von denen man uns im Gemeinschaftskundeunterricht erzählte. Die großen Mädchen, die im Obstgarten tanzten, der klumpige Kartoffelbrei, die paarweisen Wiener Würstchen, das Pökelfleisch mit Ananas. Wir gingen untergehakt ins Café und ich versuchte zu begreifen, warum wir uns diesmal so freuten, uns zu sehen. Und das erste Mal nicht. Damals vor 12 Jahren waren wir uns wie Fremde begegnet. 2 Mädchen, eins schwarz, das andere weiß, die sich in einem Howard Johnson an der Schnellstraße wiedersahen und sich nichts zu sagen hatten. Die eine mit blau-weißem, dreieckigem Kellnerinnenhütchen, die andere unterwegs, um Hendrix zu treffen. Jetzt benahmen wir uns wie Schwestern, die viel zu lang getrennt gewesen waren. Die 4 kurzen Monate waren ein Nichts an Zeit. Vielleicht ging es ja um die Sache selbst, dass wir dort gewesen waren. Zusammen. 2 kleine Mädchen, die wussten, was auf der ganzen Welt sonst niemand wusste. Wie man keine Fragen stellt. Wie man glaubt, was man glauben muss. In dieser Zurückhaltung lag eine Höflichkeit und auch etwas Großzügiges. Ist deine Mutter auch krank? Nein, sie tanzt durch die ganze Nacht. Ach so, und dazu ein verständnisvolles Nicken. Wir setzten uns an diesen Tisch am Fenster und kramten in Erinnerungen wie Kriegsveteraninnen. Hast du je lesen gelernt? Pass auf, sie griff nach der Speisekarte. Tagesgericht, Maiscremesuppe. Vorspeisen, 2 Punkte und eine Schlängellinie, Quiche. Chefsalat, Muscheln. Ich klatschte noch lachend Beifall, als die Kellnerin schon am Tisch stand. Weißt du noch die Osterkörbchen? Und wie wir versucht haben, die beiden miteinander bekannt zu machen? Deine Mutter mit diesem Kreuz wie 2 Telefonmasten und deine mit der engen Hose. Wir lachten so laut, dass die Leute zu uns rüberschauten, was es uns noch schwerer machte, das Lachen zu unterdrücken.
Isabel de Mey las aus Rezitativ von Toni Morrison. Vielen Dank. Tanja Handels hat die Erzählung für den Rowohlt Verlag ins Deutsche übertragen und das Buch steht auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im Juni. Jörg Margenau, Twyla und Roberta kichern sich durch ihre eigene Vergangenheit, aber sie kommen dann doch relativ schnell auch zu einem gemeinsamen Erlebnis, von dem sie doch sehr unterschiedliche Erinnerungen haben. Worum geht es und welche Bedeutung haben diese verschiedenen Versionen für die Gesamtgeschichte?
Das ist ja ein Thema, das dann über diese Frage Schwarz und Weiß hinausführt. Und vielleicht geht man auch der Geschichte so ein bisschen in die Falle, wenn man sich da allzu sehr damit kapriziert, was Sadie Smith dann auch in dem Nachwort tut, obwohl sie immer behauptet, sie möchte es nicht tun, aber sie tut es dann doch 40 Seiten lang, eigentlich diese Frage zu erörtern. Ich finde die andere Frage viel wichtiger. Wie blicken wir auf unser Leben zurück? Und dann zeigt sich doch auch, dass die beiden Mädchen, beziehungsweise dann erwachsene Frauen, wo sie sich wieder treffen, so eine Art Liebesgeschichte eigentlich verbindet. Das ist eine kindliche Gemeinschaft der Ausgestoßenen, die unter sich niemand haben, außer einer behinderten Frau, die in dem Internat arbeitet und die da die allerunterste der Hierarchie ist. Die Geschichte wird dann ganz verschieden erinnert und erzählt. Andere Mädchen, die die stärkeren Mädchen sind, haben sie vielleicht umgeworfen, hat womöglich Twyla sie auch getreten. Wir wissen es nicht genau. Also die Erinnerungen gehen da auseinander. Wahrscheinlich ist gar nichts passiert, würde ich sagen als Leser, aber das wissen wir auch nicht. Jedenfalls geht es um dieses Gefühl einer Verbundenheit von zwei am unteren Rand der Gesellschaft, der Armut, weiß-schwarz stehenden Ausgestoßenen, die noch jemand unter sich haben und sich dem gegenüber irgendwie verhalten haben in ihrem Leben. Und um die Schuld, die sie deshalb empfinden. Und das ist etwas, was jetzt auch die Frage der Rassenzugehörigkeit, der Hautfarbe vollkommen übersteigt. Und das ist das Interessante an diesem Buch, dass Toni Morrison es schafft, einen Konflikt mit sich selbst zu erzählen, der damit wirklich gar nichts zu tun hat. Und deshalb muss man auch gar nicht endlos darüber nachdenken, wer von den beiden jetzt schwarz oder weiß ist, weil darum geht es gar nicht.
Schärfster Widerspruch, aber ich habe Zeit.
Beate Tröger, ich würde jetzt gerne nicht auf die Frage eingehen, es sei denn, Sie wollen das unbedingt, ob es darum geht, ob die Roberta oder Twyla jetzt schwarz oder weiß ist, sondern ich finde das eigentlich einen sehr guten Gedanken von Jörg Margenau. Vielleicht mal ganz grundsätzlich gefragt, wenn eine Erzählung nur, ich glaube, es sind mal gerade 50 Seiten lang ist, dann muss sie gerade bei so einem konzeptionellen Ansatz durchaus perfekt sein. Ist sie das?
Absolut. Ich finde sie absolut perfekt und zwar im Grunde schon von der ersten Seite an. Wir haben es gehört, eine Mutter ist krank, die von Roberta, die von Twyla, tanzt die ganze Nacht. Und damit ist nicht viel gesagt über die Krankheit und nicht viel über das liederliche, mutmaßlich liederliche Leben dieser Mutter. Auf der ersten Seite wird schon gesagt, die beiden Mädchen schlafen zusammen in einem Vierbettzimmer und sie konnten die Betten wechseln, wie sie wollen. Und da wissen wir noch nichts über Schwarz und Weiß. Wir wissen aber von dem Bettenwechselspiel und das weist sowohl auf die Farbe, wer ist nun eigentlich wer, wie auch auf die Farbe, wie kommen die beiden denn zueinander oder nicht. Also das, was Jörg Margenau gerade gesagt hat, mit dieser busenfreundenden Mädchenliebe der beiden am unteren Rand. Auf der ersten Seite haben wir eine brillante Exposition und wir haben mit dem Titel Rezitativ natürlich auch schon eine Vorgabe, wie wir das lesen sollen oder lesen können. Da gibt es eine Stimme, die anders arbeitet als die Stimme bei Eugen Ruge, eine Stimme, die uns sozusagen durch die einzelnen Bilder ein Stückchen führt, aber uns einen größeren Assoziationsraum offen hält, wo wir einfach immer wieder angehalten sind, diese kurzen, knappen Bilder zu füllen. Also es ist einerseits unglaublich präzise und andererseits sehr offen, was die Interpretation anlangt. Und das ist doch genau das, was große Literatur ausmacht, genau zu sein und trotzdem Lesarten zuzulassen.
Das ist eine zweite Austreibung eines der zentralen Themen von Toni Morrison aus der Literaturgeschichte, wenn ich das mal etwas überspitzt formulieren darf. Für Toni Morrison, sie hat eine eigene Literaturansicht auf die Literaturgeschichte gehabt. Programmatisch gesagt, sie lässt sich nicht von Weltliteratur beeinflussen, weil es eine weiße Weltliteratur ist. Sie hat sich orientiert an den Geschichten und an den Folk-Songs und dergleichen, die sie von ihren Eltern mitbekommen hat. Sie hat den Begriff der Blackness auf ihre Literatur angewendet. Also hier zu behaupten, es ginge nicht um Schwarz und Weiß, das verkennt die gesamte Persönlichkeit und ihr Werk. Es ging ihr ständig darum, wenn auch natürlich auf eine höchst raffinierte und interessante Weise, die ich unglaublich bewundere. Und wenn wir jetzt konkret werden bei dieser Erzählung und die zwei Schlüsselpunkte, die da noch drin sind, Sie haben es angedeutet, uns vor Augen führen. Die Damen, die treffen sich ja nicht nur als Erwachsene dann noch ein paar Mal, sondern die bearbeiten ja diese zwei Themen. Nämlich, es gab dieses arme Hausmädchen in diesem Kinderheim, eine gewisse Maggie, die stumm war. Und die wird sozusagen misshandelt von diesen Mädchen. Und auf die wird eine symbolische Charakteristik projiziert, dass die beiden Frauen sich klar werden, die konnte nicht sprechen, aber sie hat alles gesehen, sie hat die Unterdrückung erlitten, konnte aber nichts sagen. Und das hat zumindest Twyla mit ihrer Mutter verglichen. Das heißt, die haben sich identifiziert mit dieser unterdrückten Frau und wussten am Ende nicht, ob sie sozusagen in einer Form der Gefahrenabwehr das andere unliebsame Ich bestrafen wollten, indem sie die misshandelt haben oder nicht. Also das bleibt offen. Aber sie wissen nicht, ob diese Frau schwarz oder weiß war. Das Zweite, wo sie nochmal aufeinanderprallen, die beiden, Twyla und Roberta, ist ungefähr, ich habe das so rekonstruiert, das muss so 1978 gewesen sein, als in den Staaten dieses Verfahren des Busing eingeführt wurde, wo man versucht hat, diese Folgen der Segregation, der Rassentrennung aufzuheben, indem man schwarze Kinder mit Bussen in weiße Schulen gefahren hat und umgekehrt. Was natürlich ein ziemlicher Zirkus war, sowohl für die Kinder wie für die Eltern. Und da gibt es also, so wird hier beschrieben, gibt es Demonstrationen. Und da treten die beiden Frauen auf konträren Positionen. Also die eine, die Roberta, sagt, unmöglich, ich will meine Kinder nicht mit Bussen in ein anderes Viertel verschicken lassen. Und die Twyla sagt, ja, warum denn eigentlich nicht? Also, dass es hier nicht um Rasse geht, sollte man nicht sagen.
Also, dass es nicht umgeht, hat ja keiner gesagt.
Doch, aber die beiden Kolleginnen haben sich auf das schöne Allgemeinmenschliche bezogen. Und das ist jetzt nicht der Punkt. Hier wird es viel konkreter.
Also ich glaube, was man an Maggie auf jeden Fall auch unbedingt noch hervorheben muss, ist sozusagen, in dem, wie sie stumm bleibt, ist sie die ideale Folie für das, was bei Adorno pathische Projektion heißt. Ne? Also man kann ihr alles zuschreiben, weil sie sich nicht wehren kann. Also es heißt, kann sie weinen? Klar, sagte Roberta, aber nur Tränen, Töne kommen keine. Das heißt, da ist tatsächlich der ideale Punching Ball auch da. Und in diesem Satz wird diese Präzision, mit der Toni Morrison erzählt, total evident. Und ich glaube schon, also mir ist es anders gegangen als Jörg Margenau, dass natürlich diese Frage über die Marker mit den krausen Haaren, dann werden sie einmal, werden Roberta die wilden Haare zugeschrieben und dann werden sie Twyla zugeschrieben, die sie mit einem Haarnetz bändigt. Also die Fährten, die Toni Morrison uns immer wieder auslegt, zu sagen, ja, wer ist denn jetzt eigentlich wer? Wer ist denn jetzt Salz und wer ist denn Pfeffer? Die kriegt man nicht weg. Also
das ist auch nicht so schlimm, weil wir daraus natürlich auch lernen, wenn wir jetzt sehen, wie die beiden Mütter sich in dem Kinderheim begegnen. Die eine Mutter ist hippiesk. Die hat irgendwie bunte Hosen an und eine Felljacke, nicht? Das kennen wir aus den 70er Jahren, mit Taschen voller Löcher. Das ist die, die immer tanzt. Dann kommt die andere, die ist riesengroß, hat ein unglaublich wuchtiges Kreuz auf der Brust hängen, also ein Christuskreuz, und eine Bibel unterm Arm. Ja, da fängt man natürlich an zu grübeln. Ist die eine jetzt irgendwie ein Afro-Hippie oder ist sie so eine typische weiße, halb drogensüchtige Mutter, die ihre Kinder vernachlässigt? Und die andere, ist sie eine puritanische Wasp? Ja, oder ist sie jetzt eine von diesen imponierenden, großen, schwarzen, afroamerikanischen Müttern, die natürlich auch sehr kirchenfreundlich waren und die durchaus mit der Bibel ein inniges Verhältnis hatten.
Aber merken wir nicht bei der Lektüre relativ schnell, dass wir ein Urteil da nicht treffen können?
Das stimmt.
Und was heißt das im Grunde genommen für das Lesen und das Analysieren, das Interpretieren dieses Textes im Fortgang? Heißt das, dass wir Leserinnen und Leser auf die Bühne gesetzt werden nach dem Motto, seht ihr mal, mit euren Kategorien kommt ihr da nicht weiter?
Natürlich werden wir mit unseren Vorurteilen konfrontiert einerseits. Andererseits, klar geht es um gesellschaftliche Zuschreibungen, um die Hautfarbe, das ist ja unbestritten, weil man sich ständig diese Frage stellen muss und weil es um die politischen Zerwürfnisse auch geht. Aber der Text sagt doch, wir laufen damit ins Leere, wenn wir danach fragen. Und er tut es nicht nur, indem wir da jetzt irgendwie rumspekulieren, sondern indem die Geschichte auch genau so konstruiert ist, dass die Mütter-Töchter-Verhältnisse eigentlich über Kreuz laufen, dass die Twyla eigentlich die andere Mutter viel näher hätte und umgekehrt. Mhm. Also die Rock'n'Roll-Tochter, die Roberta, die ist doch viel eher dann verwandt mit der tanzenden Mutter von Twyla. Und das ist das, was die Konstruktion der Geschichte uns schon sagt. Wenn wir jetzt sagen, die eine ist schwarz, die andere ist weiß, was ist dann mit den Müttern? Also diese Kreuzsymbolik, die da drin steckt, bis zum Kreuz, das die eine dann wiederum groß auf der Brust trägt, die lässt all diese Spekulationen schon von der Anlage der Geschichte her ins Leere laufen. Und das ist die Botschaft von Toni Morrison. Denkt nicht darüber nach, denn der Unterschied, der die Menschen ausmacht, liegt nicht an der Hautfarbe, sondern liegt an dem, wo sie herkommen und was sie denken und was sie tun in der Gesellschaft.
Aber so unerbittlich sie uns sozusagen immer wieder in diese Situation bringt, so großzügig ist diese Erzählerin auch, dass sie eben nicht uns sagt, wo es lang geht. Also sie macht sich nicht schlauer als ihre Leser. Und das ist natürlich auch ein ganz großes Geschenk, das Toni Morrison uns mit dieser Erzählung dadurch macht, dass sie eben nicht sagt, ich kann es besser und ich weiß es besser, was diese Zuschreibungen, Zuordnungen und das Moralische anlangt.
Es ist eine relativ unbedarfte Ich-Erzählerin, die uns all das präsentiert in ihrer Erinnerung, in ihrer fragwürdigen.
Und besonders beeindruckend ist, der Text ist Anfang der 1980er Jahre erschienen. Jetzt erstmals auf Deutsch. Man fragt sich in der Tat, warum. Aber ein Text, der ungemein aktuell ist. Das muss man.
Ein Wort dazu. Es ist ihre einzige Erzählung. Sie hat 11 Romane geschrieben. Ist natürlich eine Aufgabe für einen Verlag, mit einer einzigen Erzählung was anzufangen.
Und deshalb müssen da dann noch irgendwie 50 Seiten Nachwort dazu, die ich wahnsinnig ärgerlich finde, weil ich mir nicht eine Geschichte erklären lassen will anschließend und nicht auch in einer unendlichen Redundanz, wo es immer um diese Frage, wer ist jetzt weiß oder schwarz, geht. Also man hätte dann durchaus auch einfach mal 50 Seiten drucken können ohne Nachwort. Warum denn nicht?
Dieses Nachwort ist wesentlich obsoleter als das vom Winterpoem 2021. Das sehe ich auch so.
Das wollen wir als Schluss nehmen. Rezitativ von Toni Morrison, in deutscher Übersetzung von Tanja Handels, erschienen im Rowohlt Verlag, Platz 1 der SWR Bestenliste im Juni. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor. Im Internet zum Nachlesen auf unserer Homepage swr2.de, im gut sortierten Buchhandel, gibt es aber auch die beliebten Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Und ja, aus der Jury der Bestenliste waren heute im Wiesbadener Literaturhaus zu Gast Beate Tröger, Eberhard Falke und Jörg Margenau. Aus den 4 besprochenen Büchern haben heute Isabel Demey und Sebastian Miro gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.